Wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung haben und ich möchte noch mit uns beten. Danke, dass du gegenwärtig bist, Herr Jesus, und dass wir dir wieder begegnen dürfen, dass du zu uns redest, dass wir dich, unseren König, anbeten dürfen. Alle Ehre gebührt dir. Amen.
Ich bin der Zweite, der nach einer längeren Stille in unserem letzten Mitarbeitervorbereitungstreffen sich dazu entschieden hat, ähnlich wie der Samuel, der das ja gestern schon gemacht hat, ein kurzes Zeugnis zu geben. Und ich habe mir das gestern Abend noch in Ruhe überlegt, was möchte ich euch heute hier sagen, und es geht eher so in Richtung von einer Ermutigung. Und die letzte Frage bei dem Speed-Meeting war ja vorhin, was ist eure Berufung? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann spricht Jesus in Markus 16, Vers 15, geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Im Endeffekt haben wir als Christen den Auftrag, ey, wir sollen in die Welt gehen und die gute Botschaft verkündigen. Aber wir tun uns dabei echt schwer. Und so geht es mir genauso, wie, denke ich mal, vielen von euch. In vielen Situationen über den Glauben zu sprechen. Zum einen, klar, auf der Arbeit oder im Sportverein und so weiter. Wir haben viele Menschen um uns herum, die haben mit dem Glauben nichts zu tun. Und oftmals kommen wir da in Situationen, wo wir nicht wissen, wie müssen wir uns jetzt verhalten, wie sollen wir uns verhalten, und wir tun uns da einfach schwer. Ich möchte da auch mal noch 30 Jahre zurückgehen. Ich bin schon so alt, bin auch schon älter. Da war ich relativ jung, und ich muss ehrlicherweise sagen, es war echt nicht einfach, für meine Eltern nicht einfach. Ich habe als kleiner Junge auch echt viel Unfug im Kopf gehabt und war in Jungschar, in den Kindergottesdienstgruppen und so weiter vertreten, bin aber da meistens aufgefallen, und zwar nicht positiv. Und ihr könnt die Jungschar-Mitarbeiter wie auch die Kindergottesdienst-Mitarbeiter fragen, die laufen hier auf der Lahö rum, einfach mal fragen, hey, Immanuel, vor 30 Jahren, was habt ihr da über ihn gedacht? Ob das mal was wird oder nicht. Und das hat sich nach und nach entwickelt. Ich habe mich dann irgendwann auch mal zusammengerissen und ich sag mal so, ich bin dann immer weiter in den Kindergottesdienstgruppen, die Gruppen nach immer weiter hochgewandert. Und irgendwann habe ich für mich selbst dann auch gemerkt, hey, klar, Unfug und alles, das gehört dazu, aber es ist auch wichtig, ey, den Fokus auf Gott und auf Jesus zu legen. Und ich habe dann gemerkt, hey, was ist meine Berufung? Und habe dann nach und nach gemerkt, hey, meine Berufung ist, auch Kindern das Wort Gottes weiterzugeben. Und habe dann auch angefangen, hey, Jungschar zu machen, habe angefangen, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten. Das mache ich jetzt schon fast 20 Jahre. Und ich merke einfach, hey, das tut mir gut. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt Auf und Abs. Und es ist oftmals so, dass ich sage, hey, wie soll aus dem Kind mal was werden? Wo ich dann mich als im Endeffekt als Spiegel sehe, hey, wie war ich vor 30 Jahren, so ist das Kind jetzt. Und dann merke, hey, das Kind, das braucht einfach noch Entwicklung, das braucht auch einfach noch Zeit, das braucht Wachstum, das braucht Liebe. Und zurzeit macht es echt super viel Spaß bei uns im Kindergottesdienst. Hey, seit Corona, die Kinder, die kommen gerne, die waren super froh, dass sie in den Kindergottesdienst kommen durften, und es macht einfach Spaß. Und da habe ich gemerkt, hey, das ist auch meine Berufung, zu sagen, hey, ich muss nicht, also klar stehe ich jetzt hier vorne, aber ich könnte jetzt hier nicht wie jetzt der Immi, mein Namensvetter, oder Andreas Schäfer oder Simon Steuer oder wer auch immer, wie gestern der Philipp, hier eine Andacht halten und euch das Wort Gottes wirklich auslegen. Ich sehe da meine Berufung eher in dem, dass ich das Kindern weitergebe. Und Da ermutige ich euch einfach, und das ist mir auch wichtig, das soll es auch heute auch drum gehen, hey, das Ganze soll auch nicht aus Zwang entstehen, dass ihr sagt, hey, klar, wir haben den Auftrag, wir sollen den Menschen vom Wort Gottes erzählen, aber prüft es für euch einfach, das braucht auch oftmals Zeit, in welchem Bereich könnt ihr das einsetzen, in welchem Bereich seht ihr eure Berufung und wo könnt ihr einfach das weitergeben. Genau, und das wollte ich euch einfach als Ermutigung heute mal mitgeben, auch wie das in meinem Leben war. Und zurzeit macht es einfach super viel Spaß. Dankeschön.
So, ihr habt gestern schon meinen Klassenkollegen kennengelernt, den Philipp. Mit dem habe ich zusammen studiert. Manches Gläschen Rotwein versenkt während dem Studium, um durchzuhalten. Er war immer so ein bisschen der professorale Typ, das ist er ja auch heute. Ich war ein bisschen einfacher gestrickt. Wird ein bisschen anders als gestern wahrscheinlich. Als der Emanuel die Geschichte erzählt hat von dem schlimmen Kind, das er mal war, und der Brave, der jetzt geworden ist, habe ich mich an meine Kindheit erinnert. Denn ich war auch so, ich bin in einer kleinen Methodistenkirche aufgewachsen. Da gab es keine Stühle, sondern noch so Kirchenbänke. Und ich habe meine Sonntagsschule, hieß bei uns die Kinderkirche, habe ich meine Lehrer immer auf die Palme gebracht, indem ich die gejagt habe durch die Kirche. Bin immer unten durchgekrabbelt und die sind dann immer durch die Reihen gerannt, um mich wieder einzufangen. Aber ich habe einen coolen Sonntagsschulleiter gehabt, also Kindergottesdienstleiter. Der hat gesagt, Emanuel, du musst Pastor werden. Da war ich 5 Jahre alt. Denn du hast so ein Organ, du brauchst niemals ein Mikro. Das war die erste Berufung, die jemand ausgesprochen hat in meinem Leben. So ist es auch gekommen. Ich habe lange nicht daran gedacht. Aber das hat Kraft, wenn Menschen Berufungen in unser Leben reinsprechen. Ich war über 20 Jahre, habe ich Jugendarbeit gemacht. Oder durfte ich mit Jugendlichen, mit Teenies, mit Kindern in verschiedenen Gemeinden arbeiten, zuletzt hier in der Nähe, in der Gemeinde, wo zum Beispiel Tobi und Anna, die hier rechts sitzen und die ja hier die Jugend aber auf der La Höhe mit verantworten, wo die auch mit aufgewachsen sind als Teenies und Jugendliche. Und da habe ich oft erleben dürfen, was es für eine Kraft hat, wenn man Berufung ins Leben von Menschen hineinspricht. Wie oft habe ich da so einen jungen Kerl vor mir sitzen gehabt und der war halt so ein, darf man Arsch sagen auf der La Höhe? Ich weiß nicht, aber er war halt etwas komisch. So nicht angepasst. Und ich habe gemerkt, ist ein Anführertyp. Da ist Charisma, da hat Gott was. Und ich habe es dann so einmal auf die Seite genommen. Immer wieder habe ich solche auf die Seite genommen. Ich sehe was in dir, was Gott in dich hineingelegt hat. Und wenn das erblühen darf, das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Und manche von den Jungs sind so wie Tobi heute, aber auch viele andere, die unterwegs sind als Pastoren oder als Jugendleiter irgendwo arbeiten. Es ist eine Freude für mich zu sehen, wie Berufung, die man ins Leben von Menschen hineinspricht, auch Kraft entwickelt. Das funktioniert bei meinen eigenen Kindern nicht so gut. Ich habe, unser dritter Sohn hat uns gestern seine Freundin vorgestellt. Und... Ach, das wusstet ihr noch gar nicht, ja. Siehste? Und sie war also da und wir haben schön Kaffee getrunken miteinander. Machen wir immer. Unser anderer Sohn hat heute gesagt, Papa, ich glaube, wir haben den größten Kaffeekonsum aller Familien in Deutschland. Also wir haben wieder miteinander Kaffee getrunken und dann habe ich so gesagt, so und jetzt guckst du noch, Levi heißt er, und jetzt guckst du noch im Levi sein Zimmer an. Und er so. Ja. Und dann habe ich gesagt, doch, das machst du mal. Ne? Und dann sind die zusammen ins Zimmer gegangen. Das sieht halt aus wie, keine Ahnung, Dritter Weltkrieg oder so. Ne? Das geht halt nicht. Und manchmal sehe ich so die Zimmer von meinen Kindern und laufe so rein und sage so, hey Junge, was ist mit dir los? Was ist bei dir komisch im Kopf? Wie willst du mal eine Familie leiten, wenn du dein Zimmer nicht mal ordentlich halten kannst? Was glaubt ihr, was das auslöst in denen? Ist das eine Berufung, die hineingesprochen wird in ihr Leben? Hat es Kraft, Potenzial, das geweckt wird? Reaktion ist meistens, oh Vater, komm, schleich die oder so. Es hat keine Kraft. Berufung ist etwas, was Kraft freisetzt in uns. Und das Evangelium, und ihr habt ja eine coole Einführung gestern gehabt, kann ich mir vorstellen, Philipp, ist das sein Thema, Evangelium und die Kraft. Evangelium hat die Kraft, in euch Berufung freizusetzen, wie sie das Gesetz eben nicht hat. Gesetz ist, räum dein Zimmer auf, es sieht hier aus wie, keine Ahnung. Und viele von uns leben in der Nachfolge Jesu genau so. Was müssen wir nicht alles machen? Und das ist nicht cool. Ich muss aufpassen, ich bin zu viel Fäkalsprache verdorben durch Jugendarbeit. Verzeiht mir. Aber wenn das Evangelium reinspricht und dir eine Berufung in dein Leben reingibt, hat es Kraft. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, den ich mit euch teilen will, aus dem 1. Petrusbrief. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, und die habt ihr ja als gute La Höhe, Anhänger, dann könnt ihr die mit aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 2. Ach, Kaffee ist übrigens auch das Ding, warum ich hier den Hintergrund gewählt habe. Das ist einfach wichtig für mich. 1. Petrus Kapitel 2, und ich lese mal diesen Bibeltext vor, wo über die Berufung gesprochen wird. Was hier noch fehlt im Raum übrigens, ist eine Uhr, weil ich predige sonst 2 Stunden. Das ist schwierig. Ich brauche irgendeine Uhr. Könnt ihr mir irgendeine Uhr besorgen? Ansonsten bin ich lost. Danke. Das ist noch oldschool. Danke. Ist die Welt noch in Ordnung? Okay, 1. Petrus 2, ab Vers 4. Kommt zu ihm. Er ist jeder lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Es ist so super, wie Petrus das hier entfaltet. Er, der ja selber eher so eine, sag ich mal, am Anfang eher so eine gesetzliche Verbindung zu Jesus hatte. Wo er so, was muss ich alles tun? Und ja, ich packte es, ich werde auf keinen Fall aufgeben, alle verlassen dich, aber ich bin der Bimbo, ich packte es und so. Ich schaffe das auf jeden Fall, Jesus, ich bin der Treue. Und dann hat er versagt. Und wie hat sich sein Verhältnis zu Jesus verändert, oder? Wie Christus zentriert geht er sein Leben an. Wie sehr lässt er sich vom Evangelium hier Berufung ins eigene Leben sprechen und wie sehr spricht er diese Berufung auch ins Leben von den Leuten, die ihm zuhören, rein. Ich möchte mal mit drei Gedanken euch weitergeben aus diesem Bibeltext. Ich habe ja nur ein paar Minuten Zeit. Das ist ja nicht viel, um euch mal so einen kleinen Einblick zu geben. Und wir können nachher dann auch ein paar Rückfragen dazu stellen. Soll ja auch so ein bisschen interaktiv sein. Dann dürft ihr mal auch euch eure kritischen Fragen bringen. Die erste Berufung, die von diesem Bibeltext in dein Leben, in unser Leben hineingesprochen wird, ist eigentlich eine ganz easy Berufung und doch so wichtig, Grundlage für alles. Und die heißt einfach, komm zu Jesus. Ich habe sie euch mal aufgeschrieben. Die zweite Berufung, die er hier ausspricht, heißt, sei ein Priester. Und die dritte Berufung, die er hier vormacht, heißt, staune über Jesus. Sieht gar nicht so spektakulär aus. Gar nicht so 8 Steps to be a perfect Christian oder irgendwie sowas, sondern es sind ganz einfache Sachen. Und das ist auch das Evangelium. Das Evangelium ist so einfach und doch so tief. Ich bin ja hier früher als Jugendlicher auf der La Höhe gewesen. Ich habe gelernt, den Heilsplan Gottes besser zu kennen als Gott selber. Und da gibt es all diese vielen Sachen, die man lernen kann über Gott. Und eins, was ich unterwegs gemerkt habe, ist, es gibt nicht was Wichtigeres als das Evangelium. Ich kann nicht noch was dazulernen über das Evangelium. Es gibt kein Wachsen über das Evangelium hinaus, sondern nur ein Wachsen in das Evangelium hinein. Je mehr ich Jesus erkenne, desto mehr wird sein Wesen in mein Leben übergehen. Lass uns mal dieses erste angucken. Komm zu Jesus. Damit fängt alle Berufung an. Man musste das aus dem Griechischen, ist ja griechisch geschrieben, nicht unbedingt als Imperativ übersetzen. Man könnte auch das so ein bisschen übersetzen als, ihr seid ja zu Jesus gekommen. Ist egal, ob du als Aufforderung liest oder nicht. Das heißt auch Typfrage. Es ist einfach, bei Jesus beginnt Berufung. Nur bei Jesus beginnt deine Berufung. Und alles andere, was anfängt mit, du solltest aber oder du müsstest aber oder mir als guter Christ, vergiss es. Bei Jesus beginnt deine Berufung. Nur in seiner Gegenwart kann nämlich das Leben Gottes in dich hineinfließen. Und an Jesus scheiden sich ja auch die Geister. Ne? Also die ganzen, ich war mal wieder letzte Woche im Stau gestanden in Karlsruhe, weil sich so ein paar Typen auf die Straße geklebt haben. Und dann, man kann sich ja drüber ärgern oder so, aber eigentlich, das ist meine, also ich finde es super. Ich komme ja aus, mein Vater gehört zu den Biolandgründern in Deutschland, ich komme aus einem ganz grünen Haushalt. Und ich teile das alles, diese ganze Klimageschichte, ich finde das alles super cool, ich bin da gar nicht so konservativ, aber es ist halt Religion ohne Jesus. Und wenn ich mit den Leuten anfange zu reden und sage, hey, ich bin bei dir, aber wo ist, du denkst nicht tief genug. Du versuchst irgendwas zu retten, was zugrunde geht, du denkst nicht tief genug. Es geht nicht darum, dass das System scheiße ist und Kapitalismus und all das und so. Na, ich diskutiere auch gerne über Marxismus und Kapitalismus. Es ist nicht tief gedacht. Warum? Es ist so selbstgerecht. Ich bin gut und die sind schlecht und ich muss ihnen zeigen, was an ihnen falsch ist. Und an Jesus scheiden sich die Geister. Wenn ich dann Jesus ins Spiel bringe, sage ich, oh je, komm, Fundamentalist. Ich sage, sorry, du bist ein Fundamentalist, der sich auf die Straße beppt. Das ist ein Fundamentalist. Du willst nur Jesus nicht haben, weil du nicht tief genug in die Probleme dieser Welt hineindenken möchtest, sondern nur an der Oberfläche kratzt und dich darauf festbeppst. Das ist zu wenig tief gedacht. Und ich habe auch viel Flüchtlingsarbeit gemacht und da kamen viele Flüchtlinge aus islamischen Ländern, die auch gesagt haben, so ja, wir alle gleiche Gott, alles gleiche Gott. Und dann sage ich, ja, Jesus, oh nix Jesus, nur gleiches Gott. Ne? So sind alle zufrieden, wir haben alle den gleichen Gott, aber wenn es um Jesus geht, entscheiden sich die Geister. Und der Petrus betont es so sehr hier. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten. Keiner will ihn. Und deswegen beginnt deine Berufung dort, wo niemand anders sein möchte, nämlich bei Jesus. Komm zu Jesus. Er kann dein Eckstein sein. Der Eckstein, das ist dieses Bild, was im Kopf hier ist. Der Eckstein war in der damaligen Art, wie die Häuser gebaut haben, war das der Zentralstein. Heute macht man ja alle Steine gleich groß. Das war damals nicht so gut möglich. Deswegen haben sie versucht, einen Punkt im Gebäude zu finden, auf den alles gebaut ist. Und das war der größte Stein, den sie gefunden haben. Den haben sie in eine Ecke gesetzt. Und von da aus haben sie das Haus gebaut. Alles gründete auf diesem Stein. Hast den rausgezogen, war das wie Jenga spielen. Und dann ist alles zusammengebrochen. Ne? Der Eckstein ist das Wichtigste. Und Jesus sagt, ich bin dein Eckstein oder dein Stolperstein, Stein des Anstoßes. Was du willst, du kannst es entscheiden. Gott hat diesen selbst ausgewählt und in seinen Augen ist er von unschätzbarem Wert, schreibt Petrus hier. Für Leute dieser Welt ist Jesus nichts. Sie halten uns für Fundamentalisten oder für Leute, die irgendwie in so einer religiösen Welt schweben und die eigentlichen Probleme nicht richtig wahrnehmen. Aber wir wissen, dass wer zu Jesus kommt, in das ursächliche Problem dieser Welt hineintaucht. Denn alles, was wir an Zerstörung, an Kaputtheit in dieser Welt wahrnehmen, hat seinen Urgrund in der Verdorbenheit meines Herzens. Nicht die anderen sind schuld, sondern meines Herzens. Diese ganzen Leute, die, egal was immer sie wollen, ob von links oder rechts politisch, sie kratzen nur an der Oberfläche, denn sie sehen nicht, dass das Böse, das sie anprangern, auch in ihrem Herzen ist. Und dass die Lösung dafür Jesus ist. Und deswegen, komm zu Jesus. Vers 6, Gott sagt ja in der Schrift, sehe, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein, oder eben Eckstein übersetzt, von unschätzbarem Wert, den ich selber ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vom Verderben bewahrt werden. Petrus ist hier, ich kann das nicht genug ausführen hier, er verwendet ein Zitat aus dem Alten Testament, Jesaja 28 wird hier von ihm benutzt und sagt, hey, das sagt die Bibel, wir gründen unseren Glauben auf das Wort Gottes und dort wird gesagt, Jesus, zu Jesus musst du kommen, dort wird Berufung in dein Leben ausgesprochen, von dort bekommt dein Leben Sicherheit. Und Vers 7, euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute, doch ist was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten. Hier werden diese zwei Berufungen, die möglich sind in deinem Leben, eigentlich dir vor Augen gelegt. Willst du dein Haus auf das Fundament Jesus, auf diesen Eckstein, wir sagen heute Fundament, aber es war dieser Eckstein, willst du da drauf bauen und von da aus dein Leben gestalten oder willst du dein eigenes Ding machen? Ist okay, kannst es machen. Aber dann ist es nicht Berufung Gottes. Und ihr könnt es auch religiös machen, ihr könnt es auch fromm machen, ihr könnt euer ganzes Leben auf die La Höhe und überall hingehen, in irgendwelche fromme Veranstaltungen. Wenn Jesus nicht der Eckstein deines Hauses ist, dann kommt die Berufung Gottes in deinem Leben nicht zur vollen Entfaltung. Berufung heißt, komm zu Jesus. Und er bringt hier nochmal ein Zitat aus dem Psalmen. Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, sein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, an dem Fels, an dem sie zu Fall kommen. Es ist einfach, einfach. Jesus, ja oder nein, entscheidet über deine Berufung. Deswegen betonen wir Frommen zu Recht ja auch so oft Jesus. Manchmal ist mal einer zu mir gekommen und hat gesagt, jetzt, Manuel, verstehe gar nicht, so die in der Kirche höre ich immer von Gott, bei den Charismatikern höre ich immer vom Heiligen Geist und bei euch von Jesus. Betont ihr Jesus vielleicht nicht zu arg? Sag ich, nein, betonen wir nicht zu arg. Man kann ihn gar nicht zu arg betonen. Denn in Jesus ist die Fülle der Gottheit, da ist der Vater und der Heilige Geist eingeschlossen. In ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig erschienen und ist uns zu eigen geworden. In Jesus haben wir alles. Epheser bringt es am Anfang in seinem Wasserfall-Evangelium, sagt er, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, hat Gott alles an geistlichen Segen über uns ausgeschüttet, was es im Himmel und auf Erde gibt. In Christus, du kannst nicht an Jesus vorbei. Er muss dein Ein und Alles sein. Und entweder er wird dein Eckstein und du befindest deine Berufung in Christus, in Jesus, oder er ist dauernd dein Stolperstein, weil du dein Leben, dein Ding einfach machen willst, auf eine ganz eigene Weise, entweder ohne Gott oder auf einem gesetzlichen Weg mit Gott. Das ist die erste Berufung, die hineingesprochen wird in dein Leben. Und das ist eine ganz easy Berufung eigentlich und doch so schwer für uns, weil wir gerne unser eigenes Ding basteln. Vorbei an Jesus, unsere Regeln, coole Regeln zum Leben oder so. Nee, brauchen wir nicht, Jesus. Keine irgendwas, nur Jesus. Zweite Berufung, die hier entwickelt wird. Von diesem Gedanken ausgehend entwickelt Petrus diesen zweiten Gedanken, sein Priester. Sorry für alle Gender-Fans, ich kriege das nicht hin. Also Priesterinnen, Priesterinnen oder außen, ist egal. Es sind einfach in der Bibel, es ist einfach deine Berufung, gilt auch für euch Ladies. Diese Berufung, die Gott in dein Leben reinspricht. Und was meint er damit? Vers 5b, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Aufbauen hat natürlich was mit Lernen, mit Training zu tun. Unser ältester Sohn hat relativ erfolgreich Verbandsliga gespielt in einem Perspektivkader und wurde da aufgebaut, ja, sogar getriezt. Krassen Trainer, der mal Bundesliga gespielt hat und so. Und immer und irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt. Sagte, ich habe überhaupt keine Freunde, ich mache hier nur Leistungssport. Und dann hat er gewechselt in so einen Dorfclub, der hier so ein paar Orte weiter ist und kickt jetzt mit seinen ganzen Kumpels im Dorfclub. Ist natürlich das da auf dem Platz, findet er cool oder so, aber seine Leistung ist, ja, so. Die nimmt von Monat zu Monat ab, ist ja logisch, weil er wird nicht aufgebaut, sondern er ist der ziehen muss. Aber es ist kein Problem, weil es ist wichtig, es wird deutlich, was ihm wichtig ist in seinem Leben. Die Freundschaft ist ihm viel wichtiger als die Erfolge, die er vielleicht sportlich einfahren könnte. Und so ist es auch bei dir. Was ist dir wichtig? Wofür lässt du dich auferbauen? Wohinein lässt du dich trainieren in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Ist es die Berufung, die Gott in dein Leben reinbringen will? Petrus ruft dir das zu. Lass dich zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Was heißt denn das? Ihr seid ja alles Bibelprofis, ich muss nicht groß erklären. Ihr wisst es ja, dass der Priester im Alten Testament der Vertreter oder der Vermittler zwischen Gott und den Menschen war. Der hat so eine Aufschrift gehabt auf seiner Kutte, da stand drauf, heilig dem Herrn, was so viel heißt wie, ich gehöre nur Gott alleine, abgesondert, könnte man übersetzen. Ich gehöre einfach nur Gott. Wenn du dir diese Berufung zusprechen lässt, dann heißt es, du gehörst nur noch Gott und das heißt, du gehörst sonst niemand. Kannst du das unterschreiben? Gehört dein Herz, dein Körper, dein Intellekt, deine Power, deine Beziehungsfähigkeit, deine Freundschaften, gehören sie nur Jesus allein? Es ist die Frage, die Petrus in dein Leben hineinspricht. Keine Tricks, nur Jesus, hat mal einer gesagt. Sei ein Priester, heilig, abgesondert für Gott. Und dann heißt Priester eben, und das ist der Gedanke, das wussten die Empfänger, die meisten waren ja aus dem Judentum Christen geworden. Der Priester hatte eine Aufgabe. Das ist die Vermittlung zwischen Gott und dem Pöbel. Der Priester war dazu da, sozusagen die Werte Gottes ins Volk hineinzusprechen. Dann hast du eine Verantwortung. Als Priester hast du eine Verantwortung in deinem Umfeld, deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen, deine Studienkollegen, wo auch immer du bist, dann bist du der Vermittler zwischen ihnen und Gott. Das heißt, Priester zu sein. Und damit nehmen wir genau diese Mission auf, die Jesus selber gelebt hat, die Missio Dei, die Mission Gottes. Ich kann es nur mal im Schnelldurchgang erklären, aber im Johannesevangelium, da entwickelt der Johannes auf eine wunderbar poetische Art und Weise die Mission Gottes in dieser Welt. Da heißt es in Johannes 1, 14, Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Jesus wird einer von uns. Und dann entwickelt sich so das Leben von Jesus in Kapitel 12, Vers 25 müsste das sein. Da erklärt Jesus am Hand des Weizenkorns seinen Auftrag und sagt, wie das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt und bringt das Frucht, so auch ich. Wenn ich nicht in die Erde falle und sterbe, kann ich keine Frucht bringen. Aber wenn ich hineinfalle und sterbe, dann bringe ich Frucht. Leiden und sterben an dieser Welt, für diese Welt, das ist mein Auftrag. Und dann in Johannes 20 die Conclusio, wo Jesus zum ersten Mal, also die Klammer über das Johannesevangelium, wo Jesus dann zum ersten Mal nach seiner Auferstehung zu den Jüngern kommt und zu ihnen sagt, wie mein Vater mich sande, so sende ich euch. Ist dir das klar, was er damit gesagt hat? Er sagt nicht, macht eure heiligen Clubs, wo nichts Böses reinkommt. Guckt bitte, dass ihr nicht mit weltlichen Menschen was zu tun habt. Sondern er sagt, so wie ich in die Welt hineingekommen bin und in dieser Welt sterbe, an ihr leide, tagtäglich, so schicke ich dich in diese Welt hinein. Um tagtäglich an ihr zu leiden und unter Umständen an dieser Welt zu sterben, manche Christen müssen das ja. Um sie zu retten, das ist Evangelium, um sie zu retten. Und Jesus und Petrus spielt darauf an, indem er sagt, ihr seid eine heilige Priesterschaft, für Gott allein da, den Auftrag Gottes in dieser Welt, die Missio Dei aufzunehmen, die Jesus in dein Leben hineinspricht. Und das ist ein Adelstitel. Deswegen bringt er hier das später, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Vers 9, habe ich das mit drauf hier? Ja, eine königliche Priesterschaft. Das ist der Hammer, eine königliche Priesterschaft. Du bist nicht irgendwie nur ein Opfer, sondern du machst dich zum Opfer. Jesus war König, Priester, Prophet in allem und er hat sich zum Opfer gemacht. Und er sagt zu dir jetzt, möchtest du diese Berufung aufnehmen? Du bist geadelt als König, mitzuregieren in der Ewigkeit, über Engel und Menschen zu richten und zu herrschen. Willst du freiwillig jetzt ein Opfer sein, um zwischen Gott und Menschen zu vermitteln? Das ist die Berufung, die Gott in dein Leben hineinspricht. Und er zwingt dich nicht dazu. Er sagt nicht, du musst das machen. Er sagt, das ist deine Berufung. Und wenn du diese Berufung spürst in deinem Herzen, dann hat sie Kraft. Weil dieses Opfer, was Jesus, und das ist ein Opfer, was Jesus fordert von dir, das ist ein Opfer, das sich nicht auf Gesetz aufbaut, sondern auf Christus. Damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die vom Geist gewirkt sind, Vers 5b, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Unsere Opfer gründen sich nicht auf unsere Disziplin oder auf unsere Opferbereitschaft oder irgendwas, denn das ist Gesetz, sondern sie gründen sich auf Christus selber. Und deswegen ist dieser erste Punkt so wichtig, komm zu Jesus. Wenn du nicht bei Jesus bist, machst du dein eigenes Ding. Und dann ist die Berufung, die Gott hineinspricht, sei ein Priester, nur Gesetz für dich. Aber wenn du bei Christus bist, in Christus bist, dann schreit dein ganzes Herz, wenn er sagt, sei ein Priester, schreit dein ganzes Herz, ja, ich will, weil ich liebe dich, Jesus, und ich liebe diese Menschen. Und dann hat es Kraft. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Ihr habt den Auftrag, seine großen Taten zu verkündigen und so weiter. Das ist der Hammer, was hier steht. Das ist unsere Berufung, das ist deine Berufung, die Gott in dein Leben reinspricht. Aber sie beginnt damit, bist du bei Jesus? Komm zu Jesus, dann kannst du dich zur Priesterschaft berufen lassen. Und dann endet schon wieder mit Jesus in diesem Abschnitt. Das ist die dritte Berufung, staune über Jesus. Keine Tricks, nur Jesus, im ganzen Abschnitt. Nur Jesus, staune über Jesus. Es tut nämlich Petrus am Ende dieses Bibeltextes, wo er sagt, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr wart früher nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nicht vom Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Er jubelt über das. Und natürlich spricht er hier in erster Linie zu Christen, die aus dem Judentum zum Glauben gekommen sind. Und die wissen ganz genau, auf welche Bibeltexte im Alten Testament er anspielt. Für euch Profis von den Propheten, von den prophetischen Profis, da gibt's ja ein paar hier. Das ist natürlich die Hosea-Geschichte, wo Hosea da eine Hure heiraten muss und kriegt Kinder und er muss sie so nennen, nicht mein Volk und so. Und wo er ihnen beispielhaft vor Augen führt, hey, ihr Israeliten, ihr wolltet nie was mit mir zu tun haben. Ihr seid nicht mein Volk mehr. Ich verstoße euch, sagt Gott. Für eine Zeit. Und die anderen, die gar keine Juden sind, also wir, die meisten von uns, sowieso nicht Gottes Volk. Wir gehören alle nicht zu Gott. Keiner von uns könnte sich beschweren, wenn wir verloren gehen. Und Petrus jubelt darüber und sagt, was ist das ein Hammer, dass Gott dich, der du es nicht verdient hast, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht zieht. Er jubelt darüber. Du bist jetzt Volk Gottes. Du gehörst zu Gott, du gehörst zur großen Familie Gottes, der du Gott vorher abgelehnt hast, der du mit Gott nichts zu tun hättest haben wollen. Gott hat dich rausgerissen und hat dich in seine Familie geholt. Ist das dir bewusst? Wisst ihr, die alten Pietisten, das waren die ersten Superfrommen in unserem Land, 17. Jahrhundert und so, die haben Bilder gemalt. Und eins der Bilder, da ist so ein Weg, der Weg dem Lamme nach. Und auf diesem Weg steht, im Eingangstor steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ne? Und dann dieses, oder gib mir, stand manchmal drauf, gib mir mein Sohn dein Herz. Oder solche Bibelverse, wo betonen, hey, du kannst dich für Gott entscheiden. Und dann gehen sie durch dieses Tor und auf der Rückseite sieht man, wie auf dem Tor steht, erwählt vor Grundlegung der Welt. Und das hat was mit Wachstum in unserem Glauben zu tun. Wenn du an dieser Stufe bist, ich muss Gott mein Herz geben, ich muss Gott nachfolgen, ich muss mich entscheiden für Gott, dann ist das eine Stufe, wo die Berufung Gottes noch nicht voll in deinem Leben zur Entfaltung kommen kann. Aber wenn du dann da durchdringst, und das kannst du am besten, indem du im Wort Gottes tankst, dann wirst du irgendwann dahin kommen, vielleicht bist du auch schon da, dass du sagst, es ist alles Gnade. Ich hätte mich nie für Jesus entschieden, niemals. Ich bin so verdorben in meinem Herzen. Ich hätte das nie gemacht, wenn es Gott nicht gemacht hätte. Als ich zum Glauben kam, ich war 14 Jahre alt, ich bin in einer ganz christlichen Familie aufgewachsen und habe die Bibel besser gekannt als viele Pastoren, die bei uns in der Kirche waren, habe sie manchmal gerne korrigiert, war auch ein bisschen vorlaut und so, wenn sie was falsch gemacht haben. Und die Rallye-Lehrer hatten Angst vor unserer Familie. Oh, wieder ein Grauer. Muss ich aufpassen, was ich sage und so. Ich habe das gut gekannt, aber ich habe Gott nicht gekannt. Ich hab nicht Christus in meinem Herzen gehabt. Ich habe nur die Bibel gekannt. Und als dann Gott mein Herz überwunden hat und ich dieses verstanden habe, durch das Lesen und Forschen der Bibel, habe ich verstanden, hey, ich habe mich zwar für Gott entschieden, aber eigentlich hat sich Gott für mich entschieden. Eigentlich hat er mich erwählt. Eigentlich hat er mich zu sich gezogen. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es nicht gemacht. Auch wenn es sich so angefühlt hat, wie wenn ich es gemacht habe. Dann kommt auf einmal das Verständnis von Gnade in unser Herz. Ein Verständnis von der Berufung, die Gott in dein Leben reinlegt. Und ein Verständnis, ein Staunen über das, was Gott tut. Und das brauchen wir. Wenn du diesen ersten Schritt hast in deinem Leben, komm zu Jesus, diese Berufung. Und du verstanden hast und ja dazu sagst, ja, ich will ein Vermittler sein zwischen Gott und Menschen, aus Liebe, weil ich Gott liebe, weil ich die Leute liebe, dann brauchst du immer wieder diesen Ort, wo du staunst über das, was Gott tut. Wo du nicht staunst darüber, was du alles hinkriegst, was für ein geiler Christ du bist, sondern was Gott tut in deinem Leben. Wie er Veränderung schafft, wie er Dinge unter Kontrolle bringt, wie er dir Mut gibt, an der Stelle, wo du eher Schiss gehabt hättest. Wir hätten Gott niemals gesucht, aber er hat uns gesucht. Diese Erkenntnis setzt Kraft frei in deinem Leben. Die setzt dich auch frei von einem Druck. Wie viele habe ich kennengelernt, die haben gesagt, ich habe mich für Jesus entschieden und ich werde dem treu sein. Sage ich, woher willst du das wissen? Weil willst du wissen, dass nicht morgen deine Katze überfahren wird und du dann sagst, was ist denn das für ein Gott, der das zulässt? Weil Gottes starke Hand uns festhält, deswegen können wir ihm vertrauen. Wir können niemals tiefer fallen als in Gottes Hand rein, weil er uns trägt und hält. Ich habe gerade letzte Woche mit einem jungen Ehepaar in der Vorbereitung auf ihre kirchliche Trauung gesprochen und von der Frau, die ist noch nicht lange gläubig, noch nicht lange Christ, ist der Opa gestorben. Und sie hat diesen Opa geliebt. Oder was, die Oma, keine Ahnung, Opa wahrscheinlich, egal. Wie auch immer, auf jeden Fall, das hat ihren jungen Glauben so erschüttert, wie Gott es zulassen kann. Und auch ihre ganze Familie sind keine Christen, die haben angefangen, in der Bibel zu lesen im Vorfeld. Die haben sich interessiert für den Glauben, weil der Junge, der Ehemann ist aus unserer Gemeinde und der ist Christ und so. Und die haben sich auch dafür interessiert und das war super. Und dann stirbt dieser Opa und alles ist kaputt. Und dann kommt dieses ganze, ich habe mich für Jesus entschieden, wir wollen doch und ich habe gebetet und Gott hat es nicht gemacht und dann bricht das alles zusammen. Weil das noch so stark in mir gegründet ist. Da baue ich meinen Glauben auf meine Steine, auf meine Entscheidung. Aber Petrus will dir ins Leben rufen, Gott ist es, auf den du baust, Christus ist es, in den du hineingerufen bist, in den du hineingebettet bist und deswegen benutzt, Petrus benutzt diesen Begriff nicht, aber er meint dasselbe, was Paulus immer mit in Christus sein ausdrückt. Gebettet bist und deswegen benutzt, Petrus benutzt diesen Begriff nicht, aber er meint dasselbe, was Paulus immer mit in Christus sein ausdrückt. In Christus sein. Das ist mir nochmal so deutlich geworden, gerade die letzten Wochen, vor 6 Wochen ist ja unser 10. Kind geboren worden. Und es war lange im Bauch meiner Frau. Und da ist mir das so deutlich geworden, diese Einheit wieder, diese Einheit zwischen unserer Tochter und meiner Frau über Monate hinweg. Sie haben Einfluss aufeinander. Sie, meine Frau, ernährt über die Nabelschnur meine Tochter. Sie lebt davon und sie bauen eine Beziehung aus. Hormone werden ausgetauscht, Botenstoffe, die kommunizieren auf eine geheimnisvolle Art miteinander. Und dann kommt dieses Kind raus und ich muss es erstmal kennenlernen. Ja? Aber meine Frau hatte schon eine automatische Beziehung zu ihr, weil dieses Kind in ihr war. Und das ist dieses Bild, das Petrus hier im Kopf hat. Er sagt, wenn du in Christus bist, dann bist du dieser lebendige Stein, der sich ins Haus einbauen lässt, gegründet auf den Eckstein, den der Heilige Geist selber erfüllt. Dann bist du in Christus und Christus ist in dir. Sein Leben fließt durch die Nabelschnur in dich hinein, seine Liebe, seine Freude. Du musst nichts selber produzieren. Du musst nichts selber machen, du musst dich zu nichts selber aus einer Gesetzlichkeit heraus zwingen, denn Christus tut's in dir. Und dann kommst du ins Staunen, was Christus tut. Und deswegen, nichts Außergewöhnliches, was ich dir heute mitgebe, als diese 3 Dinge. Komm zu Jesus, sei ein Priester, staune über Jesus. Zum Schluss, es gibt einige Bekenntnisse in der Kirchengeschichte, die auf den Punkt bringen, was unser Auftrag ist. Eines davon ist das Westminster-Bekenntnis. Das ist kein deutsches Bekenntnis, sondern kommt aus dem United Kingdom, schottisches Bekenntnis. Und dort gibt es dann auch so Katecheten, also so Leute, die unterwiesen haben, die Leute in der Christenlehre. Und das Westminster-Bekenntnis, 1647 geschrieben, schreibt in seiner ersten Frage, die man sozusagen den Schülern beibringt, was es heißt, Christ zu sein, ist die erste Frage an sie, wo sie abgefragt werden, was ist das höchste Ziel des Menschen? Würdet ihr darauf antworten? Was ist das höchste Ziel eines Menschen? Und das Westminster-Bekenntnis formuliert die Antwort so, die Antwort lautet, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist christlicher Genuss. Gott wird verherrlicht, nicht wenn du dich knechtest, nicht wenn du dich geißelst, Steinchen in die Schuhe schiebst oder Reißnägel in den Gürtel oder so. Sondern Gott wird verherrlicht, wenn du dich beständig an ihm erfreust. Und deswegen staun ihn an, komm zu Jesus. Keine Tricks, keine Gesetzlichkeit, kein Nichts, einfach nur Jesus. Komm zu ihm, lass dich als Priester berufen und senden und staune über das, was Jesus tut in deinem Leben. Amen.
Ja, vielen Dank dir, dass du uns den Berufungsbegriff so evangeliumszentriert entfaltet hast. Das ist ganz wertvoll. Vielen Dank. Wir gehen einfach direkt über zu den Fragen. Und ich beginne mal mit dem Zettel hier. Da ist die erste Frage, wie ist der Begriff Berufung zu verstehen? Ich bin jetzt unsicher, ob es da noch irgendwas dazu gibt, was ihr wissen wollt. Aber vielleicht gibt es was du noch ergänzen möchtest, was gerade noch nicht gesagt ist.
Ja, ich weiß nicht, ob es noch zu ergänzen gibt. Also der Begriff an sich ist einfach zu verstehen, sozusagen was. Daher kommt ja der Begriff Beruf bei uns. Wir ergreifen einen Beruf. Ursprünglich war das die Idee, nicht wie viele von uns, wo kann ich viel verdienen oder so, oder was ist mit wenig Arbeit verbunden, je nachdem, ob ihr Millennial seid oder wie ihr tickt und so. Ne? Sondern Hintergrund war, der Beruf ist eine Berufung, also dort, wo dein Charisma sich befindet. Du machst das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Das ist der eigentliche Gedanke von Beruf und der kommt von Berufung. Das heißt, Berufung ist das zu leben, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Das ist meine Berufung.
Die zweite Frage ist, wie kann ich herausfinden, was Gott mir sagt oder ob es meine eigenen Vorstellungen sind?
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu prüfen. Das Gefühl ist immer eine gute Basis. Nee, Spaß. Also das wichtigste Prüfinstrument ist das Wort Gottes. Ne? Das Wort Gottes ist, die Reformatoren haben gesagt, das ist die Norma Normans, also die alles normierende Norm. Alles wird von dort genormt. Wir haben ja für alle Sachen in unserem Leben haben wir Normen. Zum Beispiel gibt es, ich glaube in Braunschweig liegt der Urmeter oder so, bin mir nicht ganz sicher. Es gibt für alles irgendwie so eine Norm, ne? So ein Urmeter, der irgendwie eingefroren ist bei einer bestimmten Temperatur oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, ich habe Physik abgewählt in der 11. Ich habe nur das verstanden, dass es für alles irgendeine Norm gibt. Die sind dann irgendwo sicher verwahrt und dann kannst du die Gramm, die Kilo oder den Meter oder die Zentimeter halt an dieser Norm ablesen und alles muss sich daran eichen lassen. Und so ist die Bibel. Die Bibel, das Wort Gottes ist die Norm, in der sich alles eicht. Das heißt, es ist die erste Quelle. Da kam mal ein junges Mädchen zu mir und hat gesagt, Emanuel, ich ziehe jetzt mit meinem Freund zusammen. Da habe ich gesagt, ich weiß auch nicht. Also wie ich in meiner Bibel lese, ist es nicht Gottes Ding so, ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Sagt er, ja, das weiß schon, das steht in der Bibel, aber ich habe mit Gott ausgemacht, dass es okay ist. Und er hat gemeint, es ist okay. Ja? So kann ich auch mit der Bibel umgehen. Ja? Dann ist wirklich was anderes. Dann ist die Bibel nicht mehr Norm, sondern irgendwie so eine Krücke halt. Also das ist das Erste. Was war die Frage nochmal genau, dass ich es nicht falsch sage?
Wie kann ich herausfinden, was Gott mir sagt oder ob es die eigenen Vorstellungen sind?
Genau, das ist das Erste, die Bibel. Nun braucht es eine gewisse Zeit, bis man sich, sagen wir mal, so in die biblische so hineindenkt. Ne? Das ist ein beständiger Umgang mit der Bibel, um da mehr und mehr zu verstehen, auch wie Gott tickt an manchen Sachen. Deswegen ist es gut, auf dem Weg dahin, sich mit guten Leuten zu umgeben, mit guten Ratgebern. Das ist spitze. Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind oder eine Gruppe, ein Hauskreis, eine Jugendgruppe oder irgendwie, wo man sich austauscht, sagt, hey, wie verstehst du das? Wie verstehst du das von der Bibel, Herr? Was du nicht weißt, das weiß jemand anders. Ne? Das ist der Gedanke von Schwarmintelligenz. Dass wir einfach uns gegenseitig ergänzen. Was ich nicht blick, blickt ein anderer. Wo ich noch nicht so weit bin, ist vielleicht ein anderer so weit. Das wäre das zweite Wichtige. Und ja, das wären mal die allerwichtigsten. Und alle anderen Sachen sind dann doch etwas individuell in der Führung. Es gibt so offene Türen, geschlossene Türen und so weiter. Aber für mich wären mal das die wichtigsten. Geh in die Bibel und such die gute Ratgeber, mit denen du zusammen diskutierst, was meint Gott wohl zu dem.
Okay. Und inwieweit ist unsere Berufung vorherbestimmt? Haben wir überhaupt Einfluss darauf?
Na sicher, wir haben den vollen Einfluss auf unsere Berufung. Wenn ich eine Berufung ins Leben von einem Jugendlichen hineingesprochen habe, gesagt, das und das sehe ich in deinem Leben, das und das habe ich den Eindruck, dann kann der sagen, ist mir doch egal, ob du einen Eindruck hast. Ne? Es gab mal einen Politiker in Deutschland, Helmut Schmidt, der hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja, also wenn jemand eine Berufung hineinspricht in mein Leben, kann ich sagen, bockt mich nicht. Und so ist es, wenn Gott eine Berufung in dein Leben hineinspricht, kannst du sagen, bockt mich nicht, mach mein Ding. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen christlich sein, mehr wollte ich eigentlich nicht, sorry. Ist okay. Du hast den vollen Einfluss über deine Berufung. Gott spricht Berufung in dein Leben hinein. Und je mehr du in Christus ruhst, zu Jesus kommst, er dein Ein und Alles ist, desto mehr wirst du in diese Berufung hineinwachsen wollen. Und können. Je weiter du von Jesus weg bist, desto mehr wirst du dein Ding machen. Du hast die volle Kontrolle darüber. Keiner zwingt dich zu irgendwas.
Okay, ich greife mal noch eine Frage von einem anderen Zettel auf. Da stand so die Frage, wie kann Gott uns in Freiheit führen? Auch jetzt im Kontext der Berufung. Ja, wir sind zur Freiheit berufen. Wie kann Gott uns in Freiheit führen?
Da gehen gleich Schubladen in meinem Kopf auf, muss ich ehrlich sagen. Da würde ich jetzt gerne ins Gespräch kommen mit dir, der du die Frage gestellt hast, was du damit verbindest. Ich würde sagen, Gott hat uns in alle Freiheit geführt. Wir knebeln uns dauernd wieder mit neuen Gesetzen. Wir machen wieder so ein gesetzliches Ding raus. Gott hat uns schon längst in Freiheit geführt und Gott hat schon längst Freiheit für dich vorbereitet, den Raum der Freiheit vorbereitet. Die Frage ist, gehst du in diesen Raum rein der Freiheit oder machst du dein Ding? Dann bist du in Gebundenheit. Unser Ding ist, oder unser Problem ist, dass wir oft gar nicht blicken, was Freiheit ist. Wir halten Freiheit für Gebundenheit und Gebundenheit für Freiheit. Also ich sage so mal, ich bin jetzt 23 Jahre verheiratet. Und verheiratet zu sein, ist die größte Freiheit, die ich mir vorstellen kann auf dem Gebiet von Beziehung und Sexualität. Die größte Freiheit. Es gibt keinen größeren Raum der Freiheit. Aber viele Christen würden ihn als Gebundenheit deuten, sagen, oh, dann habe ich mich ja festgelegt. Ist ja scheiße, weil wenn ich mich für diese eine Frau entscheide, sind die 4,99 Milliarden andere Frauen oder wie auch immer, wie viel es gibt, dann kann ich die ja nicht mehr haben. So, ist es jetzt Freiheit oder Gebundenheit? Jede Freiheit braucht braucht eben diesen Raum, in dem sie sich entfaltet. Und das Kennzeichen von Sünde ist, Matthäus 24 sagt das Jesus über die letzte Zeit und in Römer 1 sagt er das über das Wesen dieser Welt. Das Kennzeichen von Sünde ist, sie gaukelt uns vor, sie wäre Freiheit und ist doch nur Gebundenheit. Je weiter wir weggehen von Gott, desto mehr kommen wir in Gebundenheit, obwohl wir denken, wir würden in Freiheit gehen. Ne? Und da gibt es 1000 Bilder in der Bibel, kennt das mit Jona und so. Ne? Denkt weg von Gott, das war nix und so weiter. Und wie viele habe ich da kennengelernt, gerade auf dem Gebiet der sexuellen Freiheit, die dann sagen, so, das kann er wohl nicht sein und so, ich will mich doch nicht so, ich will aber das Leben so. Und dann kommen sie nur in eine Gebundenheit zur nächsten und alles zerbricht und sie sagen, ich wollte doch nur glücklich sein. Sage ich, Glück gibt es nur eins bei Christus. Dort ist Freiheit, dort ist Glück. Und überall anders sind nur löchrige Brunnen, wo du rum versuchst, deinen Durst zu stillen.
Ja, danke dir. Mit der Beantwortung der Frage hast du ja auch gleichzeitig eingeladen, wer auch immer das war, direkt nochmal nachzufragen oder auf dich persönlich zuzukommen. Da gibt es jetzt entweder, wie gesagt, die Möglichkeit nachzufragen oder später auf dich zuzukommen. Welche Fragen gibt es denn noch aus dem Plenum hier zum Thema Berufung?
Entweder habt ihr alles verstanden oder nichts verstanden. Eins von beidem.
Du hast gesprochen über eine allgemeine Berufung. Wie siehst du das bezüglich, kann man mehrere Berufungen gleichzeitig haben? Also sozusagen so allgemeine, individuelle?
Ja.
Genau.
Ja. Sicher, kann man. Also Gott, das, was Petrus hier spricht, ist sozusagen eine ganz allgemeine Berufung, die Gott ins Leben von jedem von euch hineinspricht, wenn ihr Nachfolger Jesu werdet. Aber dann gibt es sicherlich noch ganz spezielle Berufungen, die Menschen haben. Oder ich sage mal, vielleicht könnte man auch von Dietrich Bonhoeffer spricht eher von Mandaten, die Gott Menschen anvertraut, also Verantwortungsbereiche. Ne? Wenn du heiratest, dann hast du nochmal ein neues Mandat bekommen, als Mann oder als Frau. Und dann hast du einen neuen Verantwortungsbereich. Die von euch, die gute Entscheidung treffen, Singles zu bleiben, die haben das nicht. Ne? Die haben da ganz andere Berufung an der Stelle. Ne? Und so ist egal, so an verschiedenen Stellen. Je nachdem, wie dein Leben sich entwickelt oder für welche Dinge du dich auch entscheidest, hast du neue Verantwortungsbereiche und daher auch neue Berufungen. Und natürlich kannst du auch, wenn du mit Gott eng unterwegs bist, eben von Gott solche Verantwortungsbereiche zugewiesen bekommen. Also zum Beispiel, dass Gott sagt, hey, ich will, dass du, keine Ahnung, in die Ukraine gehst und dort dies oder das tust. Das kann Gott schon als Berufung in dein Leben reinsprechen, klar. Aber das sind individuelle Berufungen, die würde ich nochmal unterscheiden von diesem ganz Allgemeinen, was jedem von uns gilt. Ne? Nicht jeder ist berufen zum Pastor, nicht jeder ist berufen zum, keine Ahnung, was so die Angstvorstellung eures Herzens ist, was ihr werden müsstet, wenn ihr Gott nur vertrauen würdet. Habt ihr jetzt die Frage beantwortet überhaupt? Okay.
Wie sind solche Berufungen einzuordnen, die in gewisser Weise der Bibel widersprechen? Also zum Beispiel sowas wie bei Abraham, zu dem Gott sagt, ja, opfere deinen Sohn, was eigentlich gegen das Gebot spricht, du sollst nicht töten. Wie wäre das heutzutage einzuordnen?
Also du meinst, was meinst du mit einordnen, wie ist das einzuordnen? Kannst du das nochmal ein bisschen spezifizieren? Hat Gott da richtig gehandelt oder falsch gehandelt? Meinst du das? Hat Abraham richtig gehandelt oder falsch gehandelt? Ich kann mir das nicht erklären. Ich finde das komisch. Und das ist auch, es gibt ja noch mehr so Stellen. Ne? Hosea soll eine Frau heiraten, die eigentlich eine Hure ist, was eigentlich auch alles verboten war und so. Aber das sind spezielle Berufungen innerhalb der Schrift, die, sagen wir mal, eine Wegführung sind, wo es so scheint, wie wenn Gottes Plan wie wenn Gott einen tieferen Plan verfolgt, manchmal durch das, dass er manche Dinge außer Kraft setzt. Ne? Aber er benutzt es oder er greift es ganz explizit dann auch in der Bibel heraus und erklärt es, dass das eine untypische Art und Weise war, wie Gott handelt, dass das nicht der Regelfall ist. Was wir gerne machen aus so Geschichten ist so, yes, dann kann ich auch den Muslim heiraten, weil ich habe da eine spezielle Berufung, der wird dann Christ, wenn ich ihn heirate oder so. Ne? Also das, wir biegen uns damit dann unsere Berufung zurecht mit solchen Stories und das ist nicht zulässig.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage, gibt es sowas heute noch?
Ja. Keine Ahnung, hey. Muss ich passen. Ich würde sagen, probier es lieber nicht aus. Aber wenn Gott, wenn du dir sicher bist, das ist Gottes Weg mit dir, so what, wer bin ich? Also du wirst dann am Ergebnis merken, ob es Gottes Weg war oder du dein Leben kaputt gemacht hast. Ich würde da nicht urteilen wollen über dich. Aber ich würde sagen, das ist auch in der Bibel haben wir vielleicht zweimal, dreimal vielleicht diese Story. Es ist völlig untypisch. Das macht Gott an besonderen, auch in der Bibel an besonderen heilsgeschichtlichen Wegscheidungen. Ne? Das ist ja, also ich nehme jetzt mal nochmal Abraham und seinen Sohn, das hat er gemacht, um zu zeigen, dass es Christus braucht. Und bei Hosea mit der Hure hat es gezeigt, um zu zeigen, dass, wie Gottes Liebe ist. Also die mussten etwas Untypisches machen, um etwas heilsgeschichtlich Notwendiges herauszuschälen. Das gilt nicht für Otto Normalverbraucher in seinem, wie er sich sein Leben strickt. Also von daher würde ich eher sagen, das ist viel wahrscheinlicher, dass das für uns heute nicht mehr möglich ist, so eine Berufung.
Gibt es sonst noch Fragen? Ja.
Wie kann ich herausfinden, was meine individuelle Berufung ist? Also einfach ausprobieren, gucken, was passiert, oder?
Zum Beispiel. Also es ist gar nicht so, wir leben in einer Zeit des Hyperindividualismus, wie man sagen würde. Ne? Die Bibel ist in einer kollektiven Kultur geschrieben worden. Solche Fragen sind nicht so wichtig für die Bibel. So, was ist meine spezielle Berufung? Wie kann ich? So, das sind so typisch postmoderne Gedanken, die wir haben. So, wie kann ich rauskommen? Und wenn ich nicht diese spezielle Berufung für mein Leben finde, dann ist alles für den Arsch oder so. Das ist für die Bibel überhaupt gar kein, das sind nicht die wichtigen Fragen. Die wichtigen Fragen sind das, was ich gesagt habe heute. Komm zu Jesus, sei ein Priester, staune über Jesus, alles andere ordnet sich. Dann ist nicht mehr, aber wir wollen gerne überhüpfen, ne, wie bei Meckes. Wir wollen nicht kochen, sondern gleich essen. So, und dann pfeifen wir uns lieber Fastfood rein. Zack, sag mir doch einfach, was ich machen soll. Ich will nicht diesen Weg gehen, dass Jesus mein Ein und Alles ist. Das hört sich so kompliziert an. Fang mal da an und dann wird sich alles andere regeln. Hat mal einer hat gesagt, also es ist so, ich verstehe so viele Sachen nicht in der Bibel und das macht mir so Mühe. Ne? Dann hat ein anderer gesagt, so, eigentlich sind es nicht die Sachen, die ich nicht verstehe, die mir Mühe machen, sondern die Sachen, die ich verstehe, machen mir Mühe. Ne? So ist es, wir überhüpfen die gerne. Und sagen, ich will nur mein spezielles Ding rauskriegen. Nee, komm zu Jesus. Staune über ihn immer wieder und lass dich aufbauen von ihm zu einem Priester. Und dann sagt er, dann regelt sich alles andere. Dann ist es furzegal, was für einen Beruf du machst oder so. Ne? Das wird sich Gott alles, wird er alles regeln. Ist keine Antwort, sorry.
Letzte Frage.
Muss es immer irgendwie eine größere Berufung sein oder können das auch immer wieder so Mini-Berufungen sein?
Das verstehe ich nicht genau, was du meinst. Ich würde sagen, es gibt keine höhere Berufung, als in Christus zu leben.
Nee, ich meine irgendwie so quasi jetzt mal in der Öffentlichkeit. Also klar, es gibt zum Beispiel Leute, die predigen oder die Mission machen oder so, aber auch im normalen Alltag, sage ich jetzt mal, dass man so kleine Berufungen hat.
Zu predigen,
also,
ich verstehe, was du meinst.
Yeah.
Oder ich vermute, ich verstehe, was du meinst. Zu predigen ist keine besondere Berufung. Dass ich hier stehe, sagt nichts über meine Qualität aus, sondern einfach nur über die individuelle Wegführung Gottes in meinem Leben. Es ist furzegal, was du machst. Es ist nicht so wichtig, was du machst, sondern in welchem Raum du das machst, im Raum des Evangeliums. Christus in dir, du in Christus, dann ist alles, was du tust, hat Ewigkeitswert. Es ist völlig egal, was das ist. Und ich übe das manchmal ein für mich selber, ne? Weil ich ja ab und zu auf Bühne stehe und das verleitet einen dann manchmal zu dem Denken, man wäre wichtig. Und deswegen stehe ich manchmal bei mir zu Hause an der Spülmaschine und räume die Spülmaschine ein. Ich räume jeden Tag Spülmaschine ein bei uns. Und ich räume sie ein und ich bete dann. Das ist meine Meditation. Ich bete Christus, jede Gabel für dich, jeder Becher für dich, jeder Teller nur für dich. Was ich jetzt tue, ist mein Gottesdienst. um das für mich selber einzuüben, nicht die Sachen, die andere bejubeln, die andere toll finden, sind in den Augen Gottes vielleicht toll. Vielleicht wird er in der Ewigkeit sagen zu mir, du treuer Knecht, komm rein zu deines Herrn Freuden, du hast jeden Tag Spülmaschine ausgeräumt. Und alles andere ist egal. Weiß ich's.
Vielen Dank für eure Fragen und für deine Antworten. Würdest du zum Abschluss noch mit uns beten?
Sehr gerne, dann erhebt euch bitte. Oh lieber Vater im Himmel, so danken wir dir dafür, was für einen wunderbaren Plan du vor Grundlegung dieser Welt ersonnen hast und in unser Leben hineingebracht hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Und Jesus, wir danken dir, dass du gehorsam warst, gehorsam bis zum Tod am Kreuz und damit uns eine Ewigkeit erkauft hast, die eine Herrlichkeit mit sich führt, die wir spüren können, jetzt im Alltag, die in unser Leben hineinstrahlen kann durch die Begegnung mit dir. Und ich bete darum, dass diese Tage, die diese jungen Menschen hier haben, dass diese Tage zu einem geöffneten Himmel werden, wo wir die Berufung, diese wunderbare, herrliche Berufung, die du in unser Leben, in jeden von uns hineinsprichst, durch deine Kraft zur Entfaltung kommt. Dass wir uns nicht mit irgendwelchen individuellen Randthemen den Blick versperren lassen für die große Berufung in Christus. Ich bete darum, dass du die Lügen in unserem Herzen und die Lügen in unserem Kopf zerstörst in der Kraft deines Wortes, damit wir die Wahrheit wirklich aufnehmen können, damit Freiheit geschieht. Ich bete darum, Herr, dass du die Ketten der Gesetzlichkeit, die viele von uns fesseln, was wir alles tun müssten, dass du sie zerbrichst und uns in eine Freiheit hineinführst, eine Freiheit, die nicht gesetzlos ist, sondern die in dir sich entfaltet. Ich bete darum, Herr, dass wir alle uns dir zur Verfügung, gerne zur Verfügung stellen wollen, mit Leib, Seele und Geist. Regiere uns über uns, Christus. Du bist der König. Du hast es verdient und wir lieben dich. Amen.